Ja, ganz schlau.
Aber was? Das wird noch
das Thema des Tages.
Geil.
Herzlich willkommen beim Tentakel-Debakel.
Gespräche über Steampunk, Zeitreisen und andere Abstrusitäten.
Mit Fräulein Clara
und Fräulein Rosalinde.
Wir haben heute mal wieder einen Gast und dieser Gast ist, naja, vielleicht ein wenig auf Zeitreise falsch abgebogen für den Steampunk, aber doch trotzdem immer wieder zu Gast auf diversen Steampunk-Veranstaltungen. Herzlich willkommen, Daniel Malheur.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Immer gerne. Wir haben es ja schon gesagt, du bist häufiger mal auf Steampunk-Veranstaltungen dabei. Wie bist du überhaupt ja zu Steampunk dazugekommen, hinzugestoßen?
Ich bin durch Zufall da reingerutscht, weil ich bin ja immer mit meinem Grammophon unterwegs gewesen und dann hat mich mal einer in Berlin angeschnackt und meinte, das ist ja Steampunk, was du machst. Und dann sag ich, was ist das? Ja, Steampunk, musst du mal nachrecherchieren. Und kurz darauf bin ich zum Ätherzirkus eingeladen worden. Und so kam das dann irgendwie. Und das hat irgendwie gut gepasst mit meinem Grammophon und Kurbeln und mechanisch und zeitlich ja auch relativ nah am ausklingenden 19. Jahrhundert dran. Und hat den Leuten gefallen.
Vielleicht erklärst du mal all denen, die dich noch nicht können, was genau du machst.
Ich singe 20er-Jahre-Schlager und arbeite viel solo und lege dann alte Schellackplatten und Tanzorchesteraufnahmen auf und singe dazu im Prinzip eine Art Karaoke-Show. Und zwischendurch mache ich Konferenzen und erzähle allerlei Geschichten aus der Zeit.
Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen mit den Schellackplatten und dem Karaoke dazu?
Ich wollte immer Musik machen, ich wollte immer Sänger sein und habe eigentlich ganz klassisch angefangen in so einer Schüler-Garagen-Punkrock-Band und musste dann aber im Laufe der Zeit merken, dass ich dafür nicht die richtige Stimme habe. Und habe angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und im Gesangsunterricht bin ich auf lyrische Lieder und 20er-Jahre-Chansons gekommen. Und da habe ich gemerkt, das kann ich transportieren. Und das kann ich stimmlich rüberbringen. Und die Texte und die Musik grundsätzlich haben mir super gut gefallen. Und dann habe ich es einfach ausprobiert und da kam das erste Mal eine wirkliche Resonanz auf das, was ich eigentlich mache. Und da dachte ich mir, okay, das ist deine Lücke, das musst du ausbauen. Und das mit dem Grammophon, das war natürlich auch sehr schrill. Das war Mitte der 90er Jahre und da haben viele Leute überhaupt gar keinen Bezug zu Grammophonen gehabt. Und ich dachte, oh wow, was ist denn das für ein tolles Gerät? Und so wurde das dann quasi auch mein Bühnenpartner. Ja, so habe ich angefangen und das dann immer weiter verfolgt.
Du hast ja gerade gesagt, die Texte der Musik haben dir auch sehr gut gefallen. Was ist denn das Besondere an der Musik dieser Zeit?
Die Musik und die Texte sind zum Teil eigentlich total anarchisch, total verrückt. Und haben einen sehr tiefsinnigen Humor. Sie sind eigentlich Zeitbilder der 20er Jahre, ohne dass jetzt irgendwie, also was weiß ich, wenn es zum Beispiel um Prostitution geht oder um Sex oder so, wird es immer hübsch verpackt. Das ist nicht etwas, was man sofort plakativ sofort erkennt, sondern man muss da schon ein bisschen genauer hinhören. Und ja, also da steckt ein ganz tiefsinniger Witz drin.
Veronika, der Spargel wächst.
Zum Beispiel.
Nur damit die dich vielleicht noch nicht gehört haben oder die Texte noch nicht kennen, mal einen Eindruck haben, was sich denn da vielleicht wo wie verstecken könnte.
Also das ist ja noch harmlos. Ich habe da mal eine Auswahl gehört vor einer Weile. Da waren Sachen dabei, die waren schon sehr explizit und sehr deutlich. Also,
ich sehe das Fräulein Rosalinde erröten.
Das ging ja auch noch. Aber da, ich kann mich an einen erinnern, da wo irgendjemand irgendwie ohne Hose aus der Wohnung floh und so, das, weil der Ehemann kam. Also das war schon alles sehr deutlich irgendwie. Ist das denn auch, ja, ist das was, was für dich auch die 20er Jahre so stark ausmacht, dieses gleichzeitig Verpackte und doch irgendwie Direkte? Oder was ist das, was für dich so das Hauptelement dieser Anziehungskraft der 20er Jahre ist? Denn die scheint ja in der letzten Zeit doch enorm an Zugkraft gewonnen zu haben.
Also die 20er Jahre waren, glaube ich, eine sehr, sehr kreative Zeit, weil es gab nach dem Ersten Weltkrieg ein Vakuum, was Gesetze und sowas angeht. Also man konnte im Prinzip alles machen. Vorher war alles strengst reglementiert und mehr oder weniger diktatorisch festgelegt. Und plötzlich war alles möglich. Und es hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Es gab, was weiß ich, die Frauenbewegung, die da ihren Anfang hat, die homosexuellen Bewegung. Es gab so eine Art Jazzmusik, die total freakig war. Es gab eine unglaubliche Kreativität. Und das Ganze zum Teil halt auch herausgeboren aus einer extremen Not. Es war ja keine schöne Zeit, sondern es war eigentlich eine sehr schlimme Zeit und wirtschaftlich sehr, sehr schwierige Zeit. Und dadurch ist dann sehr, sehr viel Neues entstanden. Und ich bin da durch Zufall draufgekommen und habe dann angefangen zu graben und Stücke auszugraben, und über meine Schellackplatten-Sammelleidenschaft habe ich Sachen entdeckt, wo ich dachte, wow, das ist ja richtig, richtig geil.
Wie genau kommst du an deine Platten dran?
Ich habe über Jahrzehnte inzwischen gesammelt und habe dadurch ein sehr, sehr großes Repertoire. Ich habe Händler, die mich mit Listen beschicken, und dann kann ich darauf bieten. Und inzwischen habe ich aber so viel, dass ich eigentlich aus dem Vollen schöpfen kann. Und hier und da kommen dann immer mal wieder neue Aufnahmen dazu. Und inzwischen arbeite ich manchmal auch ein bisschen mit Vinyl. Das heißt, ich lasse mir die Schellackplatten auf Vinyl pressen, damit ich nicht die ganze Zeit eben die alten Platten noch mehr abnüdel. Ganz früher habe ich die natürlich auf dem Flohmarkt gefunden, aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist es in erster Linie Händler und aus dem Vollen schöpfen. Und es kommen auch immer wieder mal Leute auf mich zu, die sagen, oh, ich habe hier noch ein paar Platten, willst du nicht was haben? Und dann gucke ich, ob da was dabei ist. Und so finde ich meine Sachen zusammen.
Da sollte ich mal meinen Papa dazu anregen, dass er seine Sammlung mal katalogisiert. Der hat mir auch
ja, unbedingt.
Die sind allerdings, glaube ich, alle nicht mehr in so einem richtig guten Zustand, aber
Sind sie eh nicht. Aber das ist nicht schlimm. Bei Schellack ist das nicht so schlimm. Solange sie nicht zerbrochen sind oder einen Sprung haben, funktioniert das.
Wie viele Grammophone hast du denn zu Hause?
Oh, ich habe 3 Trichtergrammophone, 2 Koffergrammophone, 1 Lampophon, diverse Schallplatten und Monokelfone, also einen ganzen Haufen. 10, 12
Was
Stück vielleicht.
Was ist bitte ein Lampophon?
Ein Lampophon, das ist eine Stehlampe, wo oben ein Grammophon eingebaut ist. Da kann man dann den Lampenschirm runterklappen und darunter versteckt sich dann ein Grammophon.
Genial.
Ein schönes altes Musikmöbel.
Da sehen wir ja dann jetzt auch den direkten Weg zum Steampunk, denke ich mal. Denn so ein Möbel ist ja
genau
multifunktional einsetzbar in jeder Zeit quasi.
Ja. Ja, und ich meine, Steampunk ist ja auch, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber Steampunk ist ja auch sehr, sehr vielschichtig. Und auch wenn ich mich jetzt zwinglich nicht per se als der Steampunk bezeichnen würde oder empfinden würde, ist es aber irgendwie so, dass es schon, Steampunk ist für mich so ein Gefühl von Zuhause. Das ist irgendwie wie eine wilde WG mit ganz vielen Zimmern und überall sind irgendwelche Leute drin, die irgendwas machen, basteln, feiern, kreativ sind und im Großen und Ganzen eine sehr, sehr offene Szene. Bis jetzt, sage ich mal. Wo es denn nicht darum geht, irgendwie, oh, du musst jetzt aber so und so, Steampunk ist so und so, Punkt. Und wenn du das und das machst, ist das kein Steampunk mehr. Und ich glaube, die Leute, auch die jetzt auf Festivals gehen, die sind im Großen und Ganzen sehr, sehr offen. Und speziell bei der Musik, bei der Steampunk-Musik in Anführungsstrichen, die ist ja auch mega breit gefächert. Das ist, da hat ja eigentlich jeder Platz. Und das ist halt sehr, sehr angenehm. Und von daher fühle ich mich zumindest dem Steampunk doch sehr hingezogen.
Ich glaube, das ist eine der schönsten Beschreibungen von Steampunk oder Vergleiche für Steampunk, die ich bis jetzt gehört habe. Finde ich sehr passend mit der WG. Einfach auch, weil ja in Steampunk so unfassbar viel drin ist. Und du hast jetzt schon eine Sache angesprochen, nämlich die Vielseitigkeit von Steampunk-Musik. Und da können wir natürlich auf eines der aktuellen Projekte mal zu sprechen kommen, die aktuell bei dir auf der Seite laufen, nämlich German Steampunk Freak Show. Magst du kurz erklären, was das ist?
Ja, also das ist eine Compilation, ein Sampler mit 15 Bands. Jede Band hat 2 Stücke auf diesem Sampler und die Idee entstand von meiner Seite her so, dass ich dachte, oh, jetzt sind so viele Künstler ein bisschen traurig, dass die Zeiten so schwierig sind und die Stimmung ist irgendwie so, was ich so im Netz gelesen habe. Oh, das ist so, die Stimmung habe ich so ein bisschen als nicht so gut empfunden, mal charmant gesagt. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch nett, irgendwie statt jetzt hier rum zu zaudern, dass man nicht irgendwie versucht, was auf die Beine zu stellen. Weil die Steampunk-Szene ja auch relativ groß ist und es gibt es eigentlich noch nicht, irgendwie einen Sampler machen. Und dann habe ich eine Koryphäe des Steampunks einfach mal angeschrieben und gefragt, hey, wollen wir das nicht machen? Was hältst du davon? Wäre das nicht eine gute Idee? Und so kam das. Und so kamen dann halt die ganzen Bands zusammen und dann haben wir uns zusammengetan und da ist jetzt ein sehr, sehr schönes, buntes Album drauf entstanden, den es halt quasi auf der Seite von Monocle Pop Entertainment zum Download gibt und quasi auch so eine kleine Hilfe für die beteiligten Steampunk-Bands sind, unter denen das natürlich zu gleichen Teilen ausgeschüttet wird, der Erlös.
Den Link zum Sampler und zum Shop und natürlich auch zur Homepage von Daniel Malheur und Monocle Pop Entertainment, den findet ihr natürlich wieder in den Shownotes. Die Shownotes findet ihr auf www.tentakeldebakel.de. Die Idee mit dem Sampler kam tatsächlich quasi genau passend, weil wir ganz kurz davor eine neue Gruppe gegründet hatten, nämlich das Steampunk Musikkollektiv. Und mit wir meine ich einen Zusammenschluss aus diversen Steampunk-Bands aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, das ich ein bisschen angestoßen habe, weil ich behaupte, dass ich die meisten einfach ganz gut kenne oder zumindest Ansprechpartner weiß. Und ja, da ist noch so einiges anderes geplant. Und Daniel kam dann eben mit der Sampler-Idee genau im richtigen Moment rein, wo ich dachte, hey, ich habe gerade eh schon Kontakt zu voll vielen Bands. Die lassen sich da bestimmt von überzeugen und deswegen gibt es jetzt eben sehr viele Bands auf diesem Sampler zu hören, weil ich rede mir ja immer den Mund fusselig bei meinen Was ist Steampunk-Vorträgen, dass Steampunk-Musik sehr bunt ist und eigentlich nach allem klingen kann. Von eben Monokel-Pop bis Dampf-Metal. Aber da kann man viel drüber reden, anhören ist viel, viel besser. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich diesen Sampler zuzulegen. Ganz einfach zum Download reinhören und dann könnt ihr mal hören, wie unterschiedlich Steampunk-Musik klingen kann.
Ich habe meinen auch schon runtergeladen, ich weiß nur nicht mehr wohin. Aber ich finde ihn noch. Er ist irgendwo.
Nochmal ganz kurz, das Schöne an dem Sampler ist, es zeigt halt auch, ist im Prinzip auch ein bisschen stellvertretend, Für andere Steampunk-Kunst, es ist eigentlich, also so empfinde ich zumindest Steampunk und so habe ich Steampunk und die Leute kennengelernt, es ist für alles Platz. Es ist für alles Platz und es ist halt wirklich bunt. Und jeder kann eigentlich machen, wie er möchte. Also jetzt im Vergleich dazu, da kommt keiner und sagt, oh, deine hier deine Manschettenknöpfe, die sind aber zu groß für die 20er Jahre oder dein Hemd ist aber nicht original oder so. Das ist, ja, also das ist das sehr Befreiende an der Steampunk-Geschichte.
Du bewegst dich ja auch natürlich durch deine Musik auch in Nicht-Steampunk-Kreisen, sprich also auf speziellen ausgerichteten 20er-Jahre-Events. Ist das denn was, was dir da begegnet oder ist das jetzt...
Du meinst die Fashion-Polizei?
Ja.
Ja. Das gibt es. Ich meine, ich glaube, das gibt es eigentlich überall in allen möglichen Szenen. Ich könnte mir vorstellen, das gibt es auch, was weiß ich, im Mittelalter und Western-Indianer und was es alles gibt. Das Schöne beim Steampunk ist, dadurch, dass es ja grundsätzlich eine Kreativkreation ist, kann halt keiner sagen, ja, so ist es aber damals gewesen. Das ist das Schöne. Also es gibt keine reale Referenz, sondern sagen wir mal so, Steampunk ist entweder kreativ oder nicht kreativ. Und dann kann man darüber nachdenken und diskutieren irgendwie, ob das gut ist oder nicht. Aber es gibt kein falsch und richtig oder es ist eine andere Form von Authentizität.
Oder so.
Oder so.
Genau. Was würdest du sagen, ist der Hauptunterschied zwischen einem Steampunk-Publikum und vielleicht einem 20er-Jahre-Publikum?
Das ist schwer. Ich will mir jetzt ja hier auch mich nicht um Kopf und Kragen reden. Nee, der Unterschied ist, glaube ich, ein bisschen, dass der Steampunk auf seine Art und Weise ein bisschen kreativer ist. Und es geht nicht darum, eine Zeit abzufeiern, von der man vielleicht gar keine Ahnung hat. Das ist jetzt ein bisschen böse, aber es ist, und es geht auch nicht unbedingt um irgendwie was Besseres sein zu wollen oder so.
Man hört ja, wenn du sprichst, zum Teil, dass du tendenziell eher so nach Norddeutschland gehörst.
Na, Norddeutschland, ja, hört man das? Oh, ja. Schlimm, das muss ich mir wieder abgewöhnen.
Manchmal, also spätestens beim Schnacken am Anfang ist mir das dann noch aufgefallen. Aber du bist heute in Berlin ansässig, ne? Ist das richtig?
Genau. Ich bin jetzt seit 2007 in Berlin.
Ist denn deiner Meinung nach, ist Berlin wirklich so das Epizentrum auch dieses 20er-Jahre-Revivals, für das man es immer so hält? Ist das so oder?
Auf jeden Fall.
Kann man das machen, wo man will?
Also einmal historisch, weil vor 100 Jahren war Berlin halt die Stadt in Europa. Hier hat sich alles abgespielt. Die kompletten 20er Jahre, alles, was auch so an Kreativität und Kultur und Kunst war, das hat sich ja quasi mehr oder weniger auch nur in Berlin abgespielt. Das war auf dem Land, war das mit Sicherheit nicht 10% so wild wie in Berlin. Also diese wilden 20er und das Ausschweifende und so weiter, das hat hier in Berlin stattgefunden. Und da ist natürlich auch, ja, das ist schon auch irgendwo in dieser Stadt. Und als ich hierher kam, fing das ja schon an mit den 20er-Jahre-Partys. Und da war das auch noch eine ganz kleine, freakige Gemeinde. Und das war für mich das Tolle. Also hier gab es auch junge Leute, die sich dafür interessiert haben. Also Ende der 90er, Anfang der 2000er war mein Zielpublikum, das war im Durchschnitt 55 Jahre alt und ich war irgendwie 35 und dann kam ich nach Berlin und hatte plötzlich Veranstaltungen, die gingen sonntagnachts um 11:30, 12 los und gingen dann bis 2 Uhr morgens in irgendwelchen komischen Clubs mit komischen Leuten und junge Leute und es wurde gejohlt und gegrölt und das ist, kam schon, hat sich hier schon sehr etabliert. Und ich würde sagen, das ist auch immer noch so. Also die 20er Jahre natürlich gibt es auch in Köln und in Hamburg und in, was weiß ich, Wien, sonst wo gibt es eine 20er Jahre Szene. Aber ich glaube so, der Hauptteil ist schon eher in Berlin.
Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ich meine, wir sind jetzt ja gerade in den 20er Jahren wieder. Und so Serien wie Babylon Berlin tauchen auf, aber auch die Neuauflage von Great Gatsby oder Miss Fisher's Murder Mysteries sind ja alles auch Filme und Serien, die eben sich ja rund um die 20er Jahre drehen. Hast du das Gefühl, dass es ein steigendes Interesse im Moment gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also da ist alleine dieses 100 Jahre, 20er Jahre. 100 Jahre ist immer toll. Das gibt es immer wieder, so ein Revival. Und da wird sich natürlich auch ein bisschen drangehängt und draufgesetzt. Und ja, und die 20er Jahre bieten einfach so viel an Kunst und Kultur, dass es sich da lohnt, das auch mal wieder zu zeigen. Also das ist denn ja auch in Museen und Plakatkunst und Werbung und hast du nicht gesehen.
Und das hat ja, finde ich, ein unheimlich modernes Gefühl einfach auch. Also ich finde, die 20er Jahre, die wirken in Teilen ja in keinster Weise, als ob sie 100 Jahre her wären. Wir waren ja letztens noch da im Museum, wo wir die diese Kleidungsausstellung gesehen haben. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo das war. Clara, wo war das?
Ich muss gerade tatsächlich auch über den Bocholt. Bocholt
in Bocholt im Museum. Das war wirklich super schön und wirklich zum Teil, also sehr modern. Einfach Kleidung zum Teil, die man in Teilen heute auch noch anziehen könnte und würde damit weder negativ noch schrecklich auffallen.
Man darf ja nicht vergessen, die 20er Jahre waren ja auch, da war alles neu. Es war plötzlich alles möglich, das war mega modern und dazu gab es dann noch irgendwie Elektrifizierung, dass halt die ganze Stadt elektrifiziert war und na, die Leute waren, die waren auch alle heiß auf Leben und das war halt, und ganz neue Gedanken durften gedacht werden und durften gemacht werden. Frauen durften plötzlich in Anzügen rumlaufen und auf der Straße rauchen und so weiter. Es war ja alles neu. Und danach sind wir ja auch erstmal zig Jahre lang zurückgebombt worden. Also das hat ja auch sehr, sehr lange gedauert, bevor sich die Gesellschaft und speziell auch eben die deutsche Gesellschaft erstmal wieder erholt hat und auf ein normal Null gekommen ist. Ne? Erst kam das Dritte Reich, dann kamen die 50er Jahre, da war zwar die Musik vielleicht modern mit dem Rock'n'Roll, aber so wirklich modern waren die ja auch nicht. Also was jetzt auch so das gesellschaftliche Leben und die Rollenverteilung und so weiter angeht. Also so empfinde ich es zumindest, wenn ich das aus heutiger Sicht oder als aus meiner Sicht eines 70er, 80er Jahre Kindes betrachte. Und ja, also das heißt, die waren so weit voraus, dass es schon lange, lange gedauert hat und vor allen Dingen auch mit Stil voraus. Wenn du dir die Mode anguckst, ist ja, was weiß ich, ja, Hippie-Mode ist anders, ist jetzt aber nicht besonders pfiffig und ausgefeilt oder sonst was. Und 80er-Jahre-Mode spricht auch nicht für exquisites Design. Und die waren damals schon sehr modern.
Ich will noch mal ein bisschen zurück, weil wir feiern ja 2020 in nicht nur 100 Jahre 1920er-Jahre, sondern es gibt auch bei dir ein Jubiläum zu feiern. Das heißt, wir können nämlich gratulieren zu einem Vierteljahrhundert.
Ja.
Ja, Monokelpop.
25 Jahre Monokelpop. Ja, ich bin selbst ganz platt. ja, toll. Ich freue mich total. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Es sollte eigentlich groß gefeiert werden mit Wunschkonzert und geladenen Gästen und pipapo. Aber was soll's, ist so. Wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Ich werde trotzdem feiern.
Ja, das kann man alles nachholen. Also,
genau.
Das machen wir auf jeden Fall. Was ist eigentlich das Pop-Element am Monokelpop?
Naja, das ist quasi Popularmusik aus der Zeit, wo man Monokel getragen hat. Das war so die Grundidee. Erst dachte ich immer, ich wäre Max Rabe für Arme, aber dann dachte ich, nee, das klingt irgendwie auch scheiße. Du musst dir was anderes ausdenken, weil die Leute fragen natürlich, ah, was machst du irgendwie? Und inzwischen, okay, inzwischen kennen mich ja auch einige Leute, aber früher, ah, was machst du denn für Musik? Ja, so 20er Jahre. Aha, Ah, sowas wie Max Raabe. Ja, ja, eigentlich nicht. Aber na gut, das verstehen die Leute halt nicht. Und das, was ich mache, ist halt auch, muss man dazu sagen, es ist nicht unbedingt klassische 20er Jahre, es ist schon auch ein bisschen anarchistisch, es ist ein bisschen, und mir geht es auch nicht unbedingt darum, die 20er Jahre jetzt wieder aufleben zu lassen, sondern irgendwie versuchen, die 20er Jahre ein bisschen ins Heute zu holen. Und ja, und wenn man mich jetzt mit Max Raabe nebeneinander stellen würde, dann würde ich sagen, das ist, es ist beides 20er Jahre, Schlager, Chanson, aber es ist schon doch relativ weit auseinander. Und da habe ich mir halt gedacht, ah, ich muss irgendwas finden, was das so ein bisschen unterstreicht oder einfasst. Und dann dachte ich, Monokel, ich hatte aber halt schon sehr, sehr lange ein Monokel als Accessoire. Und dann dachte ich, Monokelpop, das ist, ja, das kann man sich merken, das versteht man. Und wenn man nicht weiß, was das ist, oder dann kann man es zumindest googeln und landet automatisch immer bei mir. Und so kam das mit dem Monokelpop.
Zu Monokelpop Entertainment gehörst aber nicht nur du als Daniel Malheur, sondern da gehören noch mehr Leute dazu. Wer ist das alles?
Ja, das sind ist quasi so eine kleine Künstlerfamilie. Das sind verschiedenste Projekte, an denen ich in irgendeiner Form beteiligt bin. Und also ich habe noch ein Trio, Salon Trio Malheur. Da machen wir auch 20er Jahre Schlager-Chansons in Besetzung Klavier, Geige, Gesang. Und übrigens auch zu hören auf dem schon erwähnten Sampler. German Steampunk Freak Show. Und dann habe ich eine Jazzband, da machen wir Hardrock-Heavy-Metal-Cover im Stil einer 20er-Jahre-Kapelle, aber auch mit verzerrten Geigen. Und dann bin ich beteiligt an einer Varieté-Truppe in der Schweiz und für die habe ich quasi auch das Management in Deutschland, den Salon Morpheus. Und quasi, und das ist alles unter einem Dach, damit man das findet und damit ich auch nicht immer als Künstler Daniel Malheur auftrete, sondern quasi als, als Firma Monokelpop Entertainment. Und ja, das ist, habe ich mir auch irgendwann mal ausüberlegt und ausgedacht und das funktioniert ganz gut. Also dann hat man halt alle Projekte auf einem Haufen und muss auch nicht immer sagen, ja, ich habe noch das und mache noch das, sondern das kriegen die Leute dann selber raus, wenn sie auf meine Seite gehen, beziehungsweise irgendwelche Veranstalter oder so.
Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht mal für den ganzen Kladderadatsch, den ich so mache, mal irgendwie einen Punkt machen sollte, wo dann der Podcast drauf ist und das Fotogedöns und die Veranstaltungen. Es ist halt nur immer schwierig, da irgendwie so ein Dach drüber zu finden. Da ist natürlich, hast du es einfacher, weil das alles im weitesten Sinne eben musikalische Projekte sind. Du bist sehr breit aufgestellt mit Monokelpop Entertainment. Inwieweit trägt sich denn diese ganze 20er Jahre, ja vielleicht auch Lebensstil, in deinen Alltag?
Wenig. Muss ich ehrlich sagen. Also ich würde mich eigentlich als Mensch des 21. Jahrhunderts sehen und bezeichnen. Eigentlich, was ich ganz spannend finde, ist irgendwie, kaum fangen die 20er Jahre an. Endlich, da sind sie, die 20er Jahre. Alle haben sie drauf gewartet und speziell die 20er Jahre Leute und Enthusiasten, der ich ja auch bin, so. Ne? Und natürlich dachte ich, oh, wow, geil, jetzt endlich 20er Jahre, das wird ein ganz großes Fest. Und schwuppdiwupp kommt was dazwischen. Und dann merke ich irgendwie, ha, ja, guck mal, so fühlt sich das an, wenn es alles irgendwie scheiße läuft. Und so war das damals vielleicht auch, bloß noch viel, viel schlimmer. Und das finde ich dann wieder spannend. Und dann denke ich, wenn die das damals geschafft haben, dann kriegst du das auch hin. Dann musst du dir jetzt halt irgendwie irgendwelche Überlebensstrategien ausdenken. Und das finde ich dann wieder spannend. Das ist gerade so meine emotionale Parallele zu den 20ern von damals. Und ja, aber ansonsten bin ich eigentlich nicht, lebe ich nicht in den 20ern. Ich habe natürlich viel altes Zeugs und trage gerne alte Klamotten. Also alte Klamotten. Das muss aber nicht unbedingt 20er Jahre sein, aber sollte schon den Stil haben. Und ich höre, es gibt jetzt eben ganz viel Podcasts und eben, wie du schon sagtest, Filme und Serien aus der Zeit. Und das finde ich schon spannend. Man darf es halt nicht alles glauben, was man da sieht. Aber das ist schon, ja, es ist eine spannende Zeit. Und die begleitet mich natürlich auch schon eben eine lange, lange, lange Zeit. Aber so im Alltag, weiß nicht, ich habe einen normalen Computer, ich höre Musik. Wenn ich ganz nostalgisch bin, höre ich Musik auf Vinyl und sonst aber auch irgendwie MP3 oder sonst was. Und habe eine alte Möbel, aber ich mag es auch modern.
Was für Musik hörst du denn?
Oh, quer durch den Garten. Prog-Rock, Hard-Rock, Jazz, bisschen Klassik. Aber meine eigentliche Leidenschaft sind Hörbücher, Hörspiele und Podcasts, habe ich entdeckt für mich. Deshalb habe ich mich auch so gefreut, als von euch die Anfrage kam. Irgendwie finde ich cool. Ist eine schöne Sache, um von außen mal was zu hören.
Wir sind ja auch begeisterte Podcast-Hörer, sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, selber einen zu machen und haben auch erstaunlich viel Spaß dabei. Ich meine, das ist immerhin schon unsere 18. Folge, die wir hier machen.
Ja.
Und wurschteln uns auch ein bisschen durch die Technik und so weiter durch. Mal klappt es nicht. Gerade letzte Woche hatten wir wieder einen kleinen Technikausfall, der aber Gott sei Dank zu retten war. Weil man ja immer sagt, das Problem sitzt nicht in der Maschine, sondern davor. Aber
Könnte was dran sein.
Ich gucke jetzt einfach niemanden an und wir tun so, als ob das nie passiert wäre und hoffen, dass wir einfach heute diesmal technisch alles richtig machen. Ich möchte aber gerne noch auf eine Sache kommen, bevor wir zu unseren Abschlusspunkten dieses Podcastes kommen. Nämlich, du hast eben von Überlebensstrategien gesprochen und da möchte ich an der Stelle nochmal auf eine Aktion hinweisen, die tatsächlich ja auch gerade auf deiner Homepage läuft, nämlich die Rettungsaktion, bei der man Dinge kaufen kann. Was zum Beispiel?
Ja, also es ist so, man kann quasi die Acts von der Monocle Pop Entertainment für die Zeit danach vorbuchen und man kann aber auch, man bekommt ein Dankeschön, Post von mir oder man kann ein Wochenende in Berlin buchen, in der Künstlerpension Salome und kann dann bei uns schlafen und wird verköstigt und es gibt einen Stadtrundgang oder man kann Alben vorbestellen, die jetzt in der veranstaltungsfreien Zeit aufgenommen werden sollen. Und es geht im Prinzip darum, dass ich versuchen möchte, Geld zusammenzubekommen, um die Sicherheit zu haben, dass ich für Büro und Studio nächstes Jahr meine Miete bezahlen kann. Und die wirtschaftlichen Hilfen, die es gibt, das ist halt, ist halt so ein bisschen schwierig. Und ich finde es aber sagen wir mal so, es ist nicht meins, mich hinzustellen und zu sagen, das ist alles scheiße und was soll ich jetzt tun und ich habe es so schwer, sondern ich versuche mir halt was auszudenken. Und im Prinzip ist es eine Art Crowdfunding, die aber über meine Webseite läuft und auch sehr persönlich ist. Sprich, dass ich die Leute dann auch persönlich anschreibe oder es gibt einen Flohmarkt, da gibt es, was weiß ich, Plattenspieler oder alte Requisiten oder alles Sachen, die etwas mit mir direkt zu tun haben oder aus dem alten Fundus sind von mir. Und da gibt es dann noch ein paar schöne Zeilen dazu und die Leute unterstützen uns und bekommen dafür sozusagen Dankeschön von uns.
Auch das verlinken wir natürlich wieder in den Shownotes, damit ihr direkt dahin kommt und Daniel Malheur und Monocle Pop Entertainment unterstützen könnt. Aber Daniel hat auch noch was mitgebracht, quasi, also digital. Also, ja, was für euch da draußen, nämlich?
Ein Album, ein Bootleg aus dem Jahre 2000 oder 2001 von einer Premiere, die ich damals mit meinem damals Berliner Pianisten hatte. Der lebte in Berlin, ich lebte in Kiel. Und wir hatten zusammen ein ganz tolles Programm um einen Sänger namens Paul Omontis und haben da quasi sein Leben nachgezeichnet. Und das ist die Aufnahme von der Premiere im Kulturzentrum Salzau, da wo sonst das Schleswig-Holstein-Musikfestival unter anderem stattfindet. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aufnahme und da sind ganz viele unbekannte Songs drauf und genau, und die gibt es bei mir als Download und die habe ich euch jetzt mitgebracht. Und dann kriegt ihr einen Download-Gutscheincode vom Tentakel-Debakel und dann könnt ihr euch das runterladen.
Aber dafür müsst ihr natürlich auch was tun. Daniel hat 3 Gutscheine mitgebracht. Wir machen eine kleine Verlosung, haben wir uns überlegt. Aber ja, ihr müsst ein bisschen kreativ werden.
Und zwar möchten wir von euch wissen, was wäre euer Beruf gewesen in den 20er Jahren? Wie hätte euer Leben ausgesehen? Was wäre bei euch so abgegangen?
Was wärst du gewesen, Fräulein Rosalinde?
Ganz eindeutig, ich wäre als Madame Olga natürlich unterwegs und hätte eine Seance nach der anderen abgehalten.
Vielleicht hätte ich das Booking für dich machen können, aber ich fürchte, ich wäre vermutlich eher in irgendeiner Spinnerei gesessen oder so, Industrialisierung und so weiter. Aber ja, wir sind gespannt auf eure Ideen, was ihr denn gewesen sein könntet. Schreibt uns eine E-Mail an info@tentakeldebakel.de. Wir sammeln bis zum 30.11. 12 Uhr mittags eure Ideen, Geschichten. Ihr könnt es so lang oder so kurz machen, wie ihr möchtet. Unter allen Zusendungen werden wir die 3 Gutscheincodes auslosen und euch dann am Montag, den 30.11. benachrichtigen, ob ihr gewonnen habt. Falls das nicht der Fall sein sollte, keine Angst, ihr könnt immer noch auf die Homepage von Daniel gehen, denn dort gibt es das Album auch zum Kauf. Also auch da kommt ihr noch an diese Bootleg-Aufnahme dran. Daniel, hast du noch was du loswerden möchtest? Irgendwelche wichtigen Infos, die wir jetzt noch nicht irgendwie genannt haben? Aktuelle Projekte oder?
Oh ja, Projekte. Ich sprühe vor Energie und Ideen. Ich schreibe an einem Roman, an einem Groschenroman, wir wollen nicht übertreiben, über einen britischen Komponisten, der in Berlin gelebt hat in den 20er Jahren und der mutmaßlich eigentlich der Godfather of Metal ist. Und zwar ist es Charles T. Goodhill. Ich möchte mich darüber jetzt auch gar nicht allzu viel auslassen, aber eine illustre Person, die auf jeden Fall einen Groschenroman verdient hat. Und da bin ich dran und ja, 2 neue Alben will ich aufnehmen. Einmal ein Comedian Harmonists Album, wo ich die Geschichte der Comedian Harmonists musikalisch erzähle mit Konferenz zwischendurch. Und ein ganz besonderes Album, Der Spuk persönlich, da geht es quasi um den Untergang der Weimarer Republik und ja, auch gewisse Parallelen zu heutiger Zeit, was Leute sagen, denken und tun oder nicht tun, gespickt mit Musik, teilweise sehr melancholisch, teilweise sehr traurige Musik von Friedrich Holländer oder Anti-Nazi-Songs und sowas. Und da sollen dann aber auch, da will ich auch Zeitungsausschnitte vorlesen und quasi so eine Art Zeitcollage machen.
Das hört sich super interessant an.
Ja, also das liegt mir auch schon ganz, ganz lange im Kopf und am Herzen. Und es gibt dieses Programm schon, aber das habe ich letztes Jahr nur zwei oder dreimal spielen können, weil die Veranstalter ein bisschen Angst davor haben, wenn es eben nicht, also mit 20er-Jahre-Schlager wird halt auch ganz oft lustig und frech und frivol und so erwartet, und das ist es nicht unbedingt. Also es ist schon auch sehr lustig, aber es hat halt auch Momente, wo es von jetzt auf gleich die Stimmung total kippt. Und da sagen die, oder haben die einige Veranstalter dann gesagt, oh nee, wir wollen doch lieber das Comedian Harmonist Programm oder so. Ja, und ansonsten bin ich am Tüfteln hier im Studio, habe jetzt gerade ein neues Upgrade für mein Studio-Programm bekommen und bin dabei, mich in dieses Programm einzuarbeiten. Und ja, ich kann nur sagen, Leute, bleibt tapfer und haltet durch und nicht hadern, sondern nach vorne gucken. Es geht immer rauf und runter. Ich habe schon so viel rauf und runter im Leben gehabt, und es geht aber auch immer wieder nach oben, und es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten und irgendwelche Lösungen, und es gibt auch immer Hilfe von außen. Na, also dieses Crowdfunding hat mich so beflügelt, dass wir haben jetzt innerhalb von 2 Wochen quasi 70% der Miete drin, und es gibt so viel Resonanz und die Leute sind so lieb und helfen, und das ist schon toll. Und es gibt keinen Grund zu verzweifeln. Na, also natürlich, es gibt Leute, die krank werden oder natürlich, aber grundsätzlich kreativ mit schwierigen Situationen umgehen ist oft, bringt einen weiter als nicht.
Ohne die ganze Situation hätte es vermutlich unseren Podcast nicht gegeben. Von daher.
Ja, also, möglicherweise. Es tun sich immer wieder neue Sachen auf. Und jetzt kann man halt auch, ja, klingt blöd, aber jetzt hat man vielleicht auch mal ein bisschen die Ruhe und die Muße, was Neues auszuprobieren, wozu man sonst keine Zeit hätte, weil man immer nur damit beschäftigt wäre, irgendwie eine neue Veranstaltung vorzubereiten oder dieses oder jenes.
Ja.
Und uns geht's Gold. Also irgendwie, ja.
Zum Thema Machen können wir auch zu einem festen Bestandteil unseres Podcasts kommen, nämlich zum GGG. Weil da fragen wir ja immer, wer was gemacht hat. Und ich fange natürlich mit unserem Gast an. Lieber Daniel, was hast du denn gegeht?
Ja, ich habe ohne Ende Steampunk-Musik gehört, weil ich für die Abfolge der einzelnen Songs zuständig war und musste halt gucken, wie kann man die in eine schöne Reihenfolge bringen. Und da habe ich dieses Album sehr viel gehört und mich immer wieder erfreut und neue Sachen ausprobiert, wie das funktionieren könnte. Ich habe sehr viel gesungen und geplant, und ich habe einen fantastischen Film gesehen. Und zwar Das Fest. Ein dänischer Film, den ich sehr empfehlen kann. Der ist sehr skurril, sehr, ja, wo einem das Lachen im Halse stecken bleibt, wo man auch erstmal eine Viertelstunde durch muss, um zu sehen, irgendwie, oh, kann ich mir das überhaupt angucken, weil das mit wackeliger Kamera aufgenommen ist und so. Aber sehr empfehlenswert. Und es ist schon hart, aber es geht um eine Familie, die einen 65. Geburtstag feiert, und es passiert etwas, was alles total sprengt. Und mehr will ich nicht verraten. Es ist sehr persönlich, aber sehr geil gemacht.
Es ist einer von den Dogma-Filmen, ne? Die aus dieser,
genau.
Ja, ja. Wegen der wackeligen Kamera. Das gehört ja dazu bei denen. Ja, Fräulein Clara, was haben Sie denn gemacht?
Ich habe gefaltet. Es klingt jetzt total unspannend, aber ich habe gearbeitet an einem, ja, immer noch an einem Bustle-Dress, also einem viktorianischen Outfit. Und für die Deko daran wollte ich unten eine Borte aus Falten dran haben. Dafür habe ich mir ein Faltenbrett gebaut. Das ist letztlich ein Stück Pappe, was man genauso faltet, wie man nachher die Falten am Rock haben möchte. Und das hilft einem dann dabei, die Falten alle gleichmäßig hinzubekommen, indem man dann eben den Stoff immer in dieses Faltenbord reindrückt und dann festbügelt, feststeckt, festnäht, hilft es einem dabei, ja, diese Falten alle gleichmäßig hinzukriegen. Und da ich über 7 Meter gefaltet habe auf hoffentlich jetzt 2,40 Meter, ich hoffe, das reicht jetzt, weil das ist der Saum des kompletten Rockes und ich hoffe, ich habe jetzt genug Falten, sonst muss ich noch mal irgendwie stückeln, weil das frisst ganz schön viel Stoff. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich daran weiterarbeiten kann. Ich glaube, ich habe auch schon mal über eben jenes Kleid gesprochen oder jenes Ensemble hier im Podcast. Ich habe da noch nicht dran weiterarbeiten können, weil ne, ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Und da ich kein Zeitproblem habe, weil es steht keine Veranstaltung an, auf die ich das Ganze tragen könnte, ist meine Motivation, was das Nähen angeht, gerade ein wenig wenig. Aber der Vorteil ist, ich habe Zeit, eben so Dinge wie Falten zu machen, weil wenn ich jetzt so Last Minutes Nähen gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich nur eine Rüsche geworden, weil die geht deutlich schneller. Fräulein Rosalinde, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe auch etwas gesehen. Und zwar habe ich im ZDF, in der Mediathek, kann man abrufen im Moment die erste Folge der Serie Vienna Blood. Also Wiener Blut, aber ich glaube, der deutsche Titel wäre nicht ganz so gut gekommen, denn es handelt sich hier tatsächlich um eine Krimiserie, die spielt um 1906 in Wien. Das war ja für Wien die große Zeit, wo wie die 20er Jahre für Berlin war, Wien eben in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ja so das Zentrum der Kultur mit der Sezession und das war wirklich eine wilde Zeit und da spielt also diese Serie und die Hauptfiguren sind ein ziemlich grumpeliger Polizist, also ein Kriminalpolizist und ein Psychologe, was ja natürlich ein Freudianer, was zu Wien natürlich wieder passt. Und die beiden lösen also Kriminalfälle, die natürlich dann auch wieder mit dieser ganzen Optik spielen. Es ist sehr schön gemacht, gut ausgestattet, ist eine deutsch-österreichische Produktion, allerdings glaube ich zum Teil doch synchronisiert. Also ich vermute, die haben anderssprachig aufgenommen. Die erste Folge ist am 22.11. gelaufen. Ist aber in der Mediathek beim ZDF noch abrufbar.
Alle Links, wie immer, nicht nur das, was wir eben gesagt haben. Ne? Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, Shownotes, www.tentakeldebakel.de. Ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Facebook, auf Instagram. Da erhaltet ihr auch die Hinweise, wenn wir neue Folgen raushauen oder sonst lustige Dinge tun. Ihr könnt auch Daniel folgen auf Facebook, auf Instagram, Soundcloud. Auf YouTube habe ich was gesehen. All das verlinken wir, damit ihr das schön einfach habt und nicht selber suchen müsst. Aber ihr habt es ja eben sonst gehört. Ansonsten einfach mal nach Monokelpop gucken. Dann findet ihr Daniel Malheur. Eine Sache, die jetzt noch für uns übrig bleibt, ist das
Tentakel-Orakel.
Das steht jetzt hier so schön am Ende, weil die Situation, ihr wisst es, aktuell gibt es keine Termine. Daniel, hast du irgendwas, worauf du hinweisen möchtest, termintechnisch? Ist schon irgendwas geplant?
Ja, also mit den Terminen muss man ja vorsichtig sein. Ich bin froher Hoffnung, dass hoffentlich ab April die Festivals wieder stattfinden können. Zumindest die Draußengeschichten. Und da wäre Ende April zum Beispiel der ETA-Zirkus und dann der Zahnrad und Zylinder und ganz großartig dann die Anno 1900 im September. Da hoffe ich, dass es dass sich bis dahin irgendwie eine Möglichkeit ergeben hat, wie man solche Veranstaltungen realisieren kann. Und ansonsten, Weihnachten steht vor der Tür. Wie gesagt, es gibt einen ganz tollen Flohmarkt auf monokelpopentertainment.de und sonst, freue ich mich aufs nächste Jahr und schauen wir mal. Wird schon werden.
Wir richten jetzt einfach das Tentakel-Orakel auf länger, auf weitsichtigere Projekte ein und dann passt es auch.
Genau. Irgendwann findet wieder eins davon statt. Juhu.
Ja, damit sind wir am Ende angelangt und ich freue mich schon auf den Abschlussplop, den darf nämlich Daniel machen und damit bleibt nur zu sagen, der Saugnapf ploppt zum Schluss.
Komm noch rein.
Weil es so schön war.